herzlich willkommen zur Folge 16 von unserem Vogel-Podcast. Mit dem Christoph.
Und der Miriam.
Intro-Fähigkeiten 1+. Wir haben zwei offene Fragen aus der letzten Folge, wobei eines diese daueroffene Frage ist und das andere ist die neue Frage, warum die Mehlschwalbe vor der Rauchschwalbe ankommt. Und wir müssen an dieser Stelle was beichten. Wir haben die Frage voll vergessen und haben uns null damit beschäftigt und werden sie also Asche auf unsere Häupter mit in die nächste Folge nehmen. Ich habe allerdings als Ausgleich, damit wir hier nicht total als die Arschis kommen, heute Morgen oder beziehungsweise die Wochenendausgabe der Süddeutschen gelesen und dabei was für unsere neue Rubrik News aus der Vogelwelt entdeckt. Nämlich den Artikel Zwitschende Trendsetter. Es ist nämlich in Kanada so, dass die Weißkehlammern einen neuen Dialekt haben. Und die Forscher sich wundern, warum, wieso und weshalb. Weil dieser Dialekt ist quasi Fashion. Über 3000 Kilometer hinweg und verdrängt die alte Gesangsvariante komplett. Laut der Fachzeitschrift Current Biology. Und ich werde diesen Artikel jetzt nicht vorlesen oder sowas, sondern in den Shownotes verlinken, damit den jeder selber lesen kann. Und an dieser Stelle den Stab an den Christoph übergeben, der heute nämlich über den Mauersegler spricht. Christoph, Ton ab.
Ton ab. Okay, also ich möchte heute ein bisschen über den Mauersegler sprechen und möchte da mit einer kleinen Geschichte anfangen von Hermann Löns. Es war am Vormittag des 1. Augustes, als mir so war, als wenn mir so wäre. Mir war so zumute wie dem Müller, der das Hochwasser wegen seiner Mühle liegen lassen muss und der nun nicht einschlafen kann, weil er das gewohnte Rauschen und Klappern nicht mehr hört. Ich fühlte, dass irgendein Ton, ein Geräusch, ein Lärm in meiner Umgebung nicht mehr vorhanden war, konnte aber nicht dahinter kommen, um was es sich handelte. Und dann musste ich lachen, dass ich nicht daran gedacht hatte, dass es der 1. August war. Denn da oben am blauen Himmel war das nicht da, was ich gewöhnt war. Der Vogelwupp war fort. Wer ist der Vogelwupp?
Ja, der Mauersegler.
Der Mauersegler, genau. Es gibt da noch so ein bisschen so ein Zitat, wo er sagt dann, Wupp ist er da, Wupp ist er fort. Er ist ein ganz moderner Vogel. Er hat nie Zeit. Nicht 5 Minuten kann er ruhig sitzen. Von rechts wegen müsste er aus Amerika stammen, aus New York oder Chicago, wo das Leben des Menschen auch im Tempo wupp geht. Sehr interessant fand ich das, wo ich das gefunden habe.
Sehr schön, gefällt mir gut.
Und sehr passend. Vor allem schreibt er noch New York und Chicago mit K. Also das werden wir dann auch verlinken, kann man nochmal nachlesen. Das sind auch ein paar Dinge ausgelassen. Fand ich sehr passend.
Sehr schön.
Genau, der Mauersegler. Der Mauersegler ist der Vogel des Jahres 2003 gewesen. Und er hat auch wieder sehr viele interessante Namen. Zum Beispiel hat er den regionalen Spüre. Da wird so ein bisschen gedacht, dass es von dem Wort Flügel oder Turmspitze kommt. Warum das so ist, warum er diesen Beinamen so hat, kommen wir noch später dazu. Der eigentliche wissenschaftliche Name ist Apus apus und leitet sich aus dem Griechischen ab und heißt ohne Füße. und das hat hier der Karl, wie heißt der Karl? Karl Linné? Mhm. Schon so beschrieben, dass er, weil der Mauersegler hat wirklich sehr, sehr kurze Beine, weil er befindet sich zum Großteil in der Luft und braucht sehr wenig seine Beine.
Ja, ist ja praktisch dann.
Genau, ganz genau. Also das ist so ein bisschen, ja, sind halt da, aber naja. Früher hat er auch noch den Beinamen gehabt, nämlich Turmschwalbe und Kirchschwalbe oder auch Mauerschwalbe. Also er wurde früher nämlich so in die Richtung der Schwalben verortet, bis man dann irgendwann später ihn dann zu der Familie der Segler dann geortet hat. Also es gibt auch sehr oft auch Vergleiche zwischen den Schwalben und den Seglern. Ich glaube, wir hatten letzte Woche auch schon mal so ein bisschen, sind wir da auch schon mal drauf eingegangen. Auch die Nahrungssuche ist ganz ähnlich.
Ja, das wird ja später auch noch beim Ausflug in die biblischen Stellen interessant.
Genau, ganz genau. So, er hat sein Vorkommen ist in Europa, Afrika und Asien. Sein Lebensraum ist eigentlich der Luftraum, weil er, ich habe noch irgendwo eine Prozentzahl, ich habe es jetzt leider vergessen, da kommen wir später noch dazu, zu wie viel Prozent er sich in der Luft aufhält und eigentlich gar nicht sich irgendwie auf dem Boden befindet. Der Lebensraum sind also Gebirgszüge, Städte und Dörfer, hat eine Größe von 17 Zentimeter. Das Gewicht ist so, naja, es wird zwar im Durchschnitt mit 50 Gramm angegeben, variiert aber sehr, sehr stark vom Ernährungszustand. Also da ist sehr, sehr viel vom Wetter und von der Nahrung abhängig beim Mauersegler.
Mhm.
Er hat eine Flügelspannweite von 48 Zentimetern. Das muss man sich mal überlegen, wenn der nur 17 lang ist und 48 Zentimeter eine Flügelspannweite hat. Die Handschwingen sind hier im Vergleich zu anderen Vogelarten sehr stark verlängert und die Ober- und Unterarme, also Ober- und Unterarme in diesem Zusammenhang, sind sehr kurz und kompakt gehalten und kann damit dann auch Fluggeschwindigkeiten von 120 bis 150 km/h erreichen und im Sturzflug bis zu 200 km/h.
Sauber.
Ja, also da geht schon was. Sie haben nur eine Jahresbrut. Warum das so ist, kommen wir auch später nochmal kurz dazu. Sie werden erst nach 2 bis 3 Jahren geschlechtsreif. Sie haben Gelegegröße von 2 bis 3 Eiern. Genau. Zu der Nahrung gehören vor allem Insekten, Spinnen, Käfer, Motten und Fliegen. Die Hauptbeute sind hier Blattläuse, Hauptflügler und Zweiflügler. Die sie vor allem in der Luft fangen und auch gleich verzehren. Also das ist ja auch wieder sehr stark vom Wetter abhängig, das Jagdrevier. In der Höhe nämlich, an warmen Tagen zum Beispiel, wenn die Insekten nämlich nach oben gespült werden durch das Hochdruckgebiet. Jetzt wird es dünn. Dünnes Eis. Ich glaube, also das wird dann nach oben gespült, die Insekten, und dann jagen sie auch in deutlich über 100 Metern. Bei schlechtem Wetter, so wie die Schwalbe, sind sie dann nämlich nur so in 6 bis 50 Meter über dem Boden nämlich zu finden. Und wenn das Wetter ganz besonders ist, also sich diese komischen Cumuluswolken bilden, kann die Jagd auch bis zu, ich glaube, 3 Kilometer Höhe, also bis unter die Wolkengrenze stattfinden.
Krass.
Genau, also wirklich schon sehr krass. Also sie sind wirklich sehr, sehr wetterabhängig oder wetterfühlig. Also ganz spannend. Die Nahrung ist so, also wenn sie sich selber versorgen, dann muss die mindestens so 5 mm groß sein und ein bisschen größer. Dass sie das selber halt fressen können oder fressen wollen. Und für Nestlinge ist es dann halt nur so 2 bis 10 mm. Und das sammeln sie dann in ihrem Kehlsack und bringen das dann zum Nest zurück. Ein Füttern, das jetzt kommt's wieder. Also das sind wieder Fakten, die Welt nicht braucht, glaube ich. Ob sie die braucht, weiß ich nicht. Aber ganz interessant. So ein Mauersegler kann 50 Gramm Futter am Tag herbeischaffen. 50 Gramm Futter. Bei diesen kleinen Millimeterzahlen, das sind ca. 20.000 Insekten oder Spinnentiere. Wenn man das umrechnet. Also die haben da ganz schön zu tun, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Zugvogel, da erzählen wir nachher auch noch ein bisschen was dazu. Und die Liste der Feinde sind Parasiten, Wiesel, Falken, Sperber, der Uhu.
Natürlich.
Die Katzen und natürlich wie immer der Klimawandel und der Mensch. Wobei sie ja auch so ähnlich wie die Schwalben letzte Woche auch so ein bisschen von den Menschen halt, von der Urbanisierung und so weiter auch profitieren. Von der früheren Urbanisierung, sagen wir mal so. Falken und Sperber jagen den Mauersegler in der Luft, also die fangen den dann ja quasi in der Luft und erbeuten den dann. Bei schlechtem Wetter sind Katzen deswegen Feinde, weil sie halt, wenn die sehr niedrig fliegen und die Katzen halt auf irgendwelchen Bäumen sitzen oder irgend sowas, könnten halt auch Katzen Mauersegler erbeuten in dem Sinne.
Ja, natürlich.
Und beim Uhu, da ist es eher so ein, naja, ja, so ein Zufallstreffer halt, dass Eulen den dann futtern können. So, das Aussehen der des Mauerseglers. Es ähnelt sehr den Schwalben, schon wie gesagt. Hier spricht man von konvergenter Evolution. Was das jetzt genau ist, möchte ich jetzt aufgrund der Fülle der Informationen nicht so detailliert besprechen. Aber es ist halt so eine ähnliche Entwicklung, wie die Schwalbe halt durchgemacht haben. Deswegen sehen sie sich halt sehr ähnlich. Die sind extrem an das Leben in der Luft angepasst. Ich hatte ja schon ein bisschen was zu den Flügeln erzählt. Jetzt habe ich hier nämlich die Zahl. Sie sind 10 Monate ununterbrochen in der Luft.
Wie?
Also sie sind 2 Monate am Boden, wenn man die Zeiten zusammennimmt, und 10 Monate, dann sind sie halt in der Luft. Ohne Unterbrechung quasi.
Ja, ohne Unterbrechung oder quasi ohne Unterbrechung? Also alle Flugzeiten aufs Jahr zusammen sind 10 Monate oder sind die wirklich 10 Monate ohne Pause in der Luft?
Nee.
Okay.
So nicht. Also gut. In Summe 10 Monate, weil sie schlafen halt auch in der Luft.
Ganz geil.
Genau, also ich bin ein bisschen begeistert von dem Vogel.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja voll die Skills. Weißt du, als Mensch bist du ja schon irgendwie super der geskillt, wenn du mit offenen Augen im Meeting schlafen kannst, ja? Und dann kommt so ein Vogel und outclass dich, weil der schläft mal eben in der Luft.
Genau, und das ist eigentlich auch Normalzustand. Also es ist jetzt nicht mehr irgendwie was Besonderes oder so. Miriam, es wird noch besser. Sie kopulieren in der Luft.
Naja, das ist ja klar.
Naja, das ist aber, ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen Prozentsatz gefunden, das ist vielleicht, also es gibt manchmal im Nest, manchmal in der Luft. Ne? Und es gibt keine evolutionstechnische Begründung dafür, warum das so ist, warum die das so machen.
Das würde ich so nicht sagen, wir wissen sie nur nicht. Es wird schon eine evolutionstechnische Begründung dafür geben, sonst hätte es die Evolution ja nicht gemacht. Aber
genau, also für den Schlaf gibt es auf jeden Fall eine, da habe ich halt gelesen, dass es halt so ist, es gibt halt viele andere Segler und die anderen Segler sind halt teilweise, besetzen sie halt die gleichen Nischen und so weiter mit ihren Nestern. Und das heißt, die Konkurrenz ist sehr groß. Und deswegen haben sie halt aus der Not so eine Tugend gemacht, wenn sie halt dann nichts am Boden finden. Naja, dann schlafen halt in der Luft. Ne?
Mhm.
Gut, wir waren aber beim Aussehen. Hier wollte ich noch sagen, dass der Schwanz relativ kurz und gegabelt ist. Es gibt keinen Sexualdimorphismus. Also das heißt, Männchen und Weibchen sind nicht wirklich zu unterscheiden. Das Gefieder ist rot bis bräunlich schwarz, mit Ausnahme des grau-weißen Kehlfleckes, der allerdings im Flug natürlich sehr schwierig zu erkennen ist. Also man kann, man sieht es nicht wirklich. Gesicht wirkt von vorne gesehen eher rundlich, Augen sind relativ groß, die Iris tiefbraun. Was jetzt wieder tiefbraun ist, Miriam, das kannst du natürlich wieder...
Ein tiefes, dunkles Braun, Christoph.
Wie kann denn tief ist für mich, es gibt hoch und tief, aber tiefbraun, was ist denn ein tiefes Braun? Egal, gut.
Ein tiefes Rot ist zum Beispiel ein Rot mit mehr Schwarzanteilen. Auch ein kräftiges, dunkles, also du kannst so eine helle Pastellfarbe kann nie tief sein. Es muss schon eine dunkle Farbe sein.
Naja, ich glaube, wir können ja eine neue Rubrik aufmachen. Klärt den Christoph über Farben auf. So, also, kleiner schwarzer Schnabel, leicht abwärts gebogen. Kurze Füße hatten wir schon, sind schwärzlich und schwärzlich-fleischfarben, wie auch immer das geht, weil schwarz ist für mich nicht, Fleisch ist für mich nicht schwarz, außer ich lasse es anbrennen auf dem Grill. 4 Zehen enden in scharfen Krallen, nach vorne gerichtet. Jugendkleid ist dunkler und weniger glänzend. Das weiß, der Kehle ist hier ausgedehnter und reiner als bei adulten Vögeln. Ja, dann haben sie weiße Federsäume, die Achselfeder und Flügel decken und das Großgefieder vor allem an der Stirn sind am auffälligsten mit diesen weißen Federsäumen umrundet. Und die erste Jugendmauser erfolgt im afrikanischen Winterquartier und ist eine Teilmauser. Also wenn sie das erste Mal dorthin gezogen sind, dann fangen sie erst dort an zu mausern quasi.
Mhm.
Dabei werden die Schwung und ein Teil der mittleren Schwanzfedern Nein, die bleiben erhalten, damit sie halt auch immer fliegen können. Sie sind immer flugfähig. Also es ist nicht so wie beim, ich glaube, beim Schwan oder so, der dann irgendwie mal 2 Monate irgendwie nicht fliegen konnte. Das geht halt quasi immer. Übrigens, apropos Schwan, da kann ich jetzt mal noch eine kleine Freunde von mir, die an so einem Teich wohnen, haben erzählt, sie haben jetzt einen Schwan gehört, wie er abgestürzt ist an einer riesen Stromleitung.
Eieiei.
Ja, der hat sich irgendwie verflogen, ist dagegen geklatscht und ist dann nach unten.
Hat das überlebt?
Nee.
Ach Gott, der Arme. Nee.
Voll dagegen gerumst und dann, na gut. Okay.
Die haben es aber auch. Also Schwäne, ich hatte das mal erlebt, meine Schule in München war im Englischen Garten und wir gingen dann durch den Englischen Garten und da fuhr eine ältere Dame auf dem Fahrrad. Weißt du, mit so einem typischen Fahrrad, das ältere Damen fahren, mit so einem Körbchen vorne.
Und bin ich jetzt eine ältere Dame? Ich habe auch so ein Körbchen vorn dran.
Du drehst mir die Worte im Mund um, das habe ich überhaupt nicht gesagt. So, es gibt auch ältere Damen, die Mountainbikes fahren. Deswegen das Wort typisch. Egal, da kam so ein Schwan und der war der Meinung, das sei seine Landebahn. Genau da, wo die Dame radelte. Und als der dann gelandet ist, war das dann so, dass das Körbchen genau da war, wo er die Füße aufgesetzt hat. Der ist also quasi, weil der den Landeanflug auch nicht mehr abbrechen konnte, auf dem Körbchen dieser fahrradfahrenden Dame gelandet. Das ist, sie haben es beide überlebt. Der Schwan zugegebenermaßen besser, weil die Dame hat sich, glaube ich, den Unterarm 2-mal gebrochen oder so.
Ja, das ist bestimmt.
Also die Viecher sind nicht ohne.
Ja, die haben ja auch ein gutes Gewicht. Ich habe es schon vergessen, man, wie viel das war, aber das war bestimmt so 10 Kilo oder irgend sowas, ne? Gut. Ja, dann haben wir noch dann haben wir noch ein bisschen was zum Flug. Der Körperbau ist so ausgerichtet, dass er einen schnellen und wendigen Gleitflug ermöglicht. Die Flügel sind dabei fast horizontal gestreckt und nur sehr leicht abwärts gebogen. Bei starker Thermik können sie dadurch besonders gut segeln. Und sie wechseln immer ab zwischen einer Schlag- und einer Gleitphase. Die sind aber hierbei auch immer von unterschiedlicher Länge. Und das ist auch so ein bisschen von dem, also deswegen habe ich vorhin gesagt, der Mauersegler ist so wetterfühlig. Also das ist auch ein bisschen vom Wetter und von den Winden abhängig, wie dieses Verhältnis ist. Charakteristisch ist ja auch das häufige Kippen um die Längsachse, was hier stattfindet. Also das, dadurch kommt zum Teil auch so ein bisschen die, wenn man das von unten sieht, dass der Flügelschlag asynchron erfolgt. Durch diese Wendungen hat man dann so diesen Eindruck davon. In den engen Flugkurven halten die Mauersegler ihren Kopf horizontal, um halt auch die Umgebung möglichst gleichbleibend zu erfassen und halt auch mit den anderen Vögeln quasi zu Blickkontakt zu halten. Wenn es nämlich besondere Futterangebote gibt, zum Beispiel irgendwie aufsteigende, es gibt doch so fliegende Ameisen oder irgend sowas, wenn man da irgendwie sowas aufsteigt, dass man da gleich gemeinsam drauf stürzen kann. Bei den Flügelschlägen haben wir hier 7 bis 8 Schläge pro Sekunde, die wir hier haben. Und im Gleitflug erreichen sie so 20 bis 50 km/h, im Kraftflug die 40 bis 100 km/h und bei den Flugspielen, die wir vorhin schon erwähnt hatten, diese erwähnten 200 km/h. Wenn sie übernachten in der Luft, dann haben sie so circa 23 km/h und werden dabei auch abgetrieben. Das heißt, also sie verlassen dann, je nachdem wie halt die Winde sind, wie das Wetter ist, werden sie dabei halt auch abgetrieben, weil sie sich dann halt mit den Winden mitgehen lassen und müssen dann am nächsten Tag dann halt erstmal wieder zu ihrem Brutgebiet oder in die Umgebung ihres eigentlichen Gebietes dann wieder halt zurückfliegen, weil sie sich da halt gleiten lassen. Es wurde sogar noch das beste Verhältnis zwischen dem Energieaufwand der zurückgelegten Strecke Und der Geschwindigkeit liegt so bei ca. 32 km/h. Also hier ist so das Verhältnis zwischen Kraft und zurückgelegter Strecke am besten. Da brauchen Sie halt die optimalste Geschwindigkeit quasi. So, zur Fortpflanzung muss man sagen, dass die Vögel erst nach dem zweiten Lebensjahr erst geschlechtsreif werden. Dass die einjährigen Vögel die erste Saison meistens auch in Afrika verbringen und erst dann wieder zurückziehen. Wenn sie zurückziehen, dann suchen sie, also das ist so ein bisschen, ja, ist nicht ganz klar. Also Teile bleiben in Afrika, verbleiben dort, manche ziehen halt wieder, ein Teil zieht wieder zurück von den Einjährigen. Wenn sie schon zurückziehen, dann suchen sie sich schon Bruthöhlen aus. Aber das ist nur Vorbereitung quasi für das zweite Jahr. Mhm. Was halt auch schwierig ist, so ein bisschen was über die Ehe zu sagen. Also prinzipiell über sagt man
Ehe.
Auch...
Ehe, hallo.
Ja. Naja, also eigentlich wird gesagt, es gibt eine monogame Saisonehe.
Ja.
Aber eigentlich wird die Ehe halt auch über weitere Jahre quasi, ja, fortgeführt. Und dafür, dass es Koloniebrüder sind, gibt es auch nur einen geringen Teil von, wie heißt das, wie nennt man das richtig? Von außerehelichen Aktivitäten. Also,
ist das nachgewiesen oder ist das wieder diese menschliche Idee?
Nee, das ist nachgewiesen. Ah, okay. Also für Koloniebrüder ist es halt, sind die meisten Kinder halt doch aus der eigenen,
okay,
Ehe. Und nicht so wie bei anderen Koloniebrüdern, wo das ja vielleicht
mehr kommunenhaft ist.
Genau, ja. Wir verstehen uns.
Ich überlege nur gerade, wie ich die Wertigkeit in diesen Aussagen bewerten soll, aber ich enthalte mich mal einer Wertung.
Wertigkeit?
Naja, wenn du die Sachen formulierst wie Ehe und außerehelich, dann legst du da eine gewisse Wertung rein.
Ja.
Einfach durch die Wortwahl. Und letztlich glaube ich, dass das ein bisschen gewagt ist, diese menschlichen Moralvorstellungen, die ja aus gesellschaftlichen und kirchlichen Gründen gewachsen sind und nicht aus evolutionstechnisch guten Gründen, auf Tiere umzumünzen.
Ja, wenn man das so ein bisschen durchdenkt. Dann war es Gemeinschaft.
Genau. Ich finde ja viel interessanter, dass Koloniebrüter in der Regel dazu neigen, den Unterschied zu machen zwischen einem geeigneten Befruchter und einem geeigneten Aufzieher. Da habe ich mir bisher ja noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte ja, dass Koloniebrüter einfach in Kolonien brüten, um über die Masse so viel als möglich Junge durchzubringen, weißt du?
Mhm.
Sehr spannend. Da kann man nochmal weiterlesen.
Genau, aber hier muss ich ja sagen, ich weiß nicht mal, wie groß, also das habe ich jetzt nicht gelesen, wie groß die Kolonien jetzt wirklich sind. Wie viele das, also was jetzt hier eine Kolonie ausmacht. Also wir hatten jetzt schon mal irgendwas, da kann ich mich erinnern, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Vogel das war, hatten wir irgendwie so, da wurde als Kolonie 6 bis 8 irgendwie bezeichnet, während bei deinen Möwen, glaube ich, war das Möwen, wo das so viel waren?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, mehr eine Definitionsfrage, weil du spielst auf den Kiebitz an und da heißt es ja offensichtlich offiziell eigentlich ja semikolonial.
Ach.
Weil die Vorstellung von der Kolonie ja durchaus diese großen Kolonien sind.
Mhm.
Aber nun gut.
Ja, kommen wir schon mit dem nächsten tollen Fachbegriff. Einer Unterfliegungslandung. In dem Zusammenhang.
Okay.
Nämlich das Nest bzw. der Höhleneingang muss in der Unterfliegungslandungsfähig sein.
Mhm.
Das heißt, der Höhleneingang befindet sich so für das Nest so in 6 bis 30 Meter Höhe. Und der Eingang muss halt so sein, dass er aus dem Flug sehr gut zu erreichen ist. Mhm. Und so eine Unterfliegungslandung ist nämlich, dass eine, sie sind ja halt relativ flink unterwegs und sie müssen da halt aus dem Flug da irgendwie reinschnäpsen in dieses, in diese, in diesen Eingang. Deswegen wird nämlich ein erheblicher Teil des Schwungs durch einen kurzen Steigflug, bevor sie da jetzt rein wollen, quasi vor der Landung abgebremst und dann wird da quasi reingeflupft erst. Das heißt, es geht vorher nochmal nach oben. Sie fliegen das also von unten irgendwie an. Ich fuchtle gerade übrigens mit meinem Arm rum, um das irgendwie zu symbolisieren.
Das ist im Podcast immer super.
Ja, genau. Und dann können sie direkt da quasi in die Höhle rein. Und in der Höhle wird dann im hinteren Teil dann das Nest gebaut. Es muss halt weit weg vom Eingang, so weit wie möglich weit weg vom Eingang sein, um halt natürlich so ein bisschen das vor Feinden zu schützen. Das Nest wird von beiden auch gebaut und die Nester werden halt auch wieder benutzt. Man ist da halt, das, was man zum Nestbau benutzt, muss so im Wesentlichen eine Eigenschaft haben. Es muss so ein bisschen aerodynamisch sein, weil natürlich wird das im Flug natürlich gesammelt. Wie denn sonst bei Mauern?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt klar. Mich wundert ja, dass die noch keine schwebenden Nester haben.
Ja, genau. Also für so weit hat es halt noch nicht gereicht. Ne? Also das Bootmotor muss irgendwie aerodynamisch sein, damit sie es halt irgendwie transportieren können. Und deswegen sieht das Nest halt am Schluss auch relativ unordentlich aus und es wird halt das irgendwie benutzt, was man irgendwie in der Luft dafür halt irgendwie erhaschen kann. Das ist eine unordentliche, flache Schale mit einer zentralen Vertiefung, die mit klebrigen, rasch härtendem Speichel quasi überzogen wird. Und dadurch, wenn ein Nest wieder benutzt wird, wird dieser Speichel halt nochmal drüber gezogen. Mhm. Das heißt, diese Speichelschicht wird quasi jedes Jahr neu gemacht und deswegen können die Nester halt auch wieder benutzt werden und die wachsen dann halt an. Also ursprünglich bei Neuanlage hat so ein Nest so circa 9 cm und sie können dann halt anwachsen im Durchmesser bis zu 15 cm. Genau. Die Balz natürlich, wie soll es halt anders sein? Wa? Es gibt halt eine Flugbalz.
Natürlich.
Bei gutem Wetter.
Natürlich. Die schönen Wetterflirter. Super. Genau. Geil.
Ist das jetzt der Titel?
Ja, aber wenn nichts Besseres kommt, wird das der Sendungstitel. Ich schreibe den schon mal auf.
Gut. Genau. Also, das fängt halt unmittelbar, also sie vergeuden halt auch keine Zeit. Wenn sie halt im Brutgebiet angekommen sind, wird sofort mit der Flugbalz begonnen. Das heißt, ein Männchen verfolgt das Weibchen so im Abstand von 1 bis 10 Metern. Es gibt aber auch den anderen Fall, wenn sich nämlich wenn sich das Paar wiederfindet aus dem vergangenen Jahr, dann wird nämlich das Nest versucht ja wieder zu benutzen und ein Partner ist vielleicht schon am Nest schon wieder da. Und man findet sich dann am Nest wieder und sagt jetzt, ach, dieses Jahr, es war toll, wir probieren es dieses Jahr nochmal.
Ja, never change a winning team. Also wäre ja auch blöd.
Genau. Das fängt dann nämlich an, dass der zweite Partner, das ist jetzt auch nicht klar, ob das Männchen oder Weibchen ist, also deswegen reden wir hier mal neutral von Partner. Der zweite, der dann später ankommt, der wird dann mit lauten Drohgesten halt empfangen am Nest. Und wenn es halt ein Bekannter ist, dann gibt es eine schnelle Entspannung zwischen den beiden und diesen Drohgesten. Die werden dann halt schnell sein gelassen. Und es kommt zur gemeinsamen Gefiederpflege. Und wenn man halt neu ist, sich neu verpartnerschaftet, dann dauert diese Drohgesten halt länger und es gibt nur eine langsame Entspannung. Also das ist dann auch in Zeiten messbar. Und danach kommt es erst zur gemeinsamen Gefiederpflege. Also da ist der Vorgang länger. Wie gesagt, die Kopulation findet halt teilweise in der Luft statt oder in der Höhle. Kann man sich auch sehr anschauliche Beschreibung, wie das halt so in der Luft funktioniert. Es wird dann halt alles ein bisschen langsamer, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht abstürzt dabei.
Ja, natürlich, muss man ja immer.
Die Eier, die dabei dann rauskommen, sind länglich-elliptisch. Ich glaube, das hattest du letzte Woche auch, wa?
Genau, längs-elliptisch.
Genau. Und sogar ungleich-hälftig. Ungleichhälftig, habe ich als Beschreibung gefunden. Das heißt?
Da hätte ich ja als Symmetriefanatiker wieder ein Issue.
Ja. Genau, also es sieht irgendwie komisch aus. Die sind dann also, wenn man das so beschreiben will, so 25 mal 16 mm groß. Die Schale ist weiß und glanzlos, aber hat graue Flecken, die aber nicht in der Eierschale drin sind, in der Farbe, sondern die stammen vom Kot der Seglerlausfliege. Ja, also die Läuse kacken drauf. Irgendwie. Also ich habe mir das auch nochmal angeguckt, aber ich glaube, das sind jetzt zu viele Infos, was die Seglerlausfliege da noch irgendwie zu tun hat mit. Kann man gerne mal noch nachlesen.
Ja.
Einen interessanten Fakt fand ich halt noch, dass die Nestlinge mit ungefähr 3 Gramm schlüpfen und dass sie innerhalb von 3 Wochen das Höchstgewicht von 60 Gramm halt erreichen können. Ganz interessant, ne?
Mördersteigerung.
Ja. Die Nestlinge können aber auch verlassen werden von den Eltern. Und die fallen dann in einen, in eine Hungerstarre.
Mhm.
Das nennt man Torpid, nennt man das dann. Das heißt nämlich, wenn die Eltern flüchten, das passiert dann, wenn das Wetter nämlich schlecht wird, flüchten die Eltern. Das passiert bei Annäherung eines Tiefdruckgebietes und irgendwie haben sie solche feinen Sinne dafür, dass sie das schon merken, wenn das Tiefdruckgebiet noch 500 bis 600 Kilometer entfernt ist, dann flüchten die schon und können ihre Jungen nicht mehr versorgen und hauen dann einfach schon mal ab.
Ja.
Kommen aber wieder und dabei fallen die Jungvögel in diese Hungerstarre oder in diesen Hungerschlaf und danach geht es dann halt weiter, wenn sie halt wieder da sind.
Ich verstehe.
Zur Wetterflucht kann man hier vielleicht noch sagen, sie ziehen los halt bei Annäherung des Tiefdruckgebietes und ziehen in der Warmfront, die vor dem Tief sich quasi befindet, ziehen sie halt mit, weil bei Regen ist irgendwie noch, also hier gibt es dann noch genug Nahrung. Also es geht immer um die Nahrung am Ende, deswegen ziehen sie da halt hinterher oder mit.
Mhm.
Und wenn das Tiefdruckgebiet sie dann halt so ein bisschen eingeholt hat, fliegen sie halt direkt durch das Tiefdruckgebiet hindurch, damit es halt relativ schnell geht und sind dann und dem Regen die kürzmöglichste Zeit halt ausgesetzt sind. Also das heißt, sie fliegen nicht dann drumherum oder irgendwas, sondern die fliegen durch die Scheiße durch, kurz Augen zu und durch und dann, kehren sie wieder zurück. Und bei dieser Wetterflucht können sie schon mal 1.000 bis 2.000 Kilometer sogar zurücklegen.
Krasse Sache.
Ja, also das ist schon so, genau. Dann bleiben wir gleich beim Thema Wanderung. Das ist nämlich, der Mauersegel ist ein Langstreckenzieher.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht.
Wie konnte man da jetzt drauf kommen, ne?
Ja, ich weiß ich auch nicht, ne? Vom Wetter 1.000 Kilometer fliehen, aber dann nur 2 Kilometer wandern.
Kann ja nicht sein. Von Anfang Mai bis Anfang August sind sie dann halt quasi zur Brutzeit in Mitteleuropa, hat man ja von gehört, war in dem Hermann Löns Gedicht oder Geschichte. Die Winterquartiere liegen in Afrika, vor allem südlich des Äquators sogar. Und sie befinden sich jeweils nur 3 bis 3,5 Monate in dem Brutgebieten und im Winterquartier. Der Rest des Jahres ist der Zug. Ob das dann der Wetterzug ist, ob das dann der Hin- und Heimzug ist. So. Also man ist halt immer irgendwie in Bewegung. Und der Wegzug erfolgt dann sogar nämlich wieder, wenn die Jungvögel dann ausgeflogen sind, dann zieht man direkt wieder zurück. Und deswegen gibt es nämlich nur eine Jahresbrut, weil man schafft quasi dadurch keine zweite mehr.
Natürlich nicht.
Das ist dann, dann durch das Thema. Und die Männchen ziehen zuerst und die Weibchen ziehen dann später, weil die Weibchen müssen sich erst wieder ein paar Fettreserven halt anfressen, die sie halt während der Brutzeit verloren haben, dass sie halt erst hinterher ziehen können. Deswegen die Weibchen später, etwas später dran. Sie ziehen dann über das Mittelmeer und sie ziehen auch über die Alpen. Und die Alpen sind da auch nicht wirklich irgendwie eine Barriere, sondern sie ziehen halt hier im Wesentlichen entlang der Flussläufe. Mhm. Warum? Weil es hier wieder das beste Nahrungsangebot halt
gibt. Natürlich, natürlich.
Also immer schön den feinen Insekten hinterher. Man scheut auch nicht dabei, die Sahara direkt zu überqueren, also nicht irgendwie durch die Savannen und so weiter. Also man fliegt da auch gern schon drüber hinweg.
Und ich glaube, das ist allgemein so ein Augen-zu- und Durch-Vogel, wenn das so klingt.
Ja, 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 genau.
Wahrscheinlich, also wenn der dann über, Achtung, Vorurteile und Nationen-Bashing, wenn der dann über Malta und Italien drüber zieht, fliegt der auch mit Augen-zu durch Schrothagel. durch die Schrot... Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Weil da sind ja eigentlich bewusst werden ja die Turteltauben gejagt. Ne? Wenn der Schrot da geschossen wird.
Ach, Mauersegler, Turteltaube, alles der gleiche Scheiß. Außerdem hattest du mir nicht erzählt von dem Mauersegler-Rezept gegen Magenbeschwerden?
Ja, das haben wir noch, genau. Da haben wir noch so ein bisschen noch zu dem Thema, zu dem Mauersegler und dem Menschen. Ich schließe mal ganz schnell noch das Thema Wanderung ab und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt schon. Mhm.
Du warst südlich der Sahara, bevor ich dich gestoppt habe. Wir sind gerade mit Augen zu über die Sahara geflogen.
Ja.
Und meinst du, die machen die Augen zu
beim Genau. Fliegen? Und das Wetter hat natürlich wieder hier sehr großen Einfluss auf die Zugdauer, weil man versucht nämlich ja auch so ein bisschen die Tiefdruckgebiete und die Strömungen des Wetters hier halt auszunutzen, die sich dann hier etablieren. Und um dann nämlich die Thermik und die Gleitflüge optimal gestalten zu können, dass man halt solche großen Strecken dann halt auch überwintern kann. Weil wir hatten ja zum Beispiel bei der Turteltaube war es ja so, die war ja noch nördlich des Äquators, die sich dort noch dort angesiedelt hatte, während jetzt der Mauersegler schon deutlich südlicher des Äquators sich niederlässt. Mhm. So, dann kommen wir noch kurz zum Bestand. Hier haben wir 4 bis 4,9 Millionen Vögel, sind in Europa geschätzt. Weltweit soll es wohl ungefähr 25 Millionen geben, wie auch immer diese ganz tolle Zahl ermittelt wird. Und das ist ähnlich wie beim... Habe ich irgendwas noch? Einen Schluck Wasser? Oder? Stimme bleibt weg. Die Urbanisierung war halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier ein bisschen vorteilhaft, weil für die Anzahl der Vögel oder die frühe Urbanisierung war eben in diesen alten Gebäuden, wo es halt genug Nischen und so weiter gibt, um analog der Schwalbe quasi brüten zu können. Mhm. Das ist halt positiv für die Mauersegler, aber halt neue glatte Wände, so wie sie heute üblich sind, ist halt eher.
Wobei ich da jetzt wieder klug scheißen kann, weil da meine ich, dass der LBV München definitiv so ein Support-Projekt hat für Mauersegler, Nistkästen und blablablub.
Genau, ja, gibt es, können wir in den Shownotes verlinken, wird auch vom NABU nochmal gesagt, es gibt da so Nisthilfen, die da angebracht werden. Also ich war ein bisschen begeistert, muss ich sagen, was ich so alles an sehr vielen Infos zum Mauersegler halt gefunden habe, wie man sich darüber auch mitten auseinandergesetzt hat. Dann sind wir nämlich auch schon bei der unserer Lieblingskategorie, der Mauersegler und der Mensch quasi. Hier haben wir so ein bisschen was zu Legenden, die halt auch sehr, sehr unterschiedlich sind. In England wurde zum Beispiel der Mauersegler als Teufelsvogel bezeichnet, also eher negativ gesehen, da der sein plötzliches Auftreten im Sommer mit seinem schwarzen Gefieder und dem lauten Geschrei eher dem Menschen dort unheimlich war. Während man in Deutschland und vor allem wurde ja Tirol nochmal herausgepickt, der Mauersegler als sehr positiv angesehen wird und als Glücksbringer gesehen wird und so ein bisschen gleichgesetzt wird mit den Rauch- und den Mehlschwalben. Mhm. Also wird so völlig unterschiedlich gesehen.
Was lernen wir draus? Du kannst es eh nicht allen recht machen, also sei so, wie du sein willst.
Ja, genau. Nur du musst selber mit dir halt im Einklang sein.
Genau.
Und diesen Zustand erreichen. Ist das jetzt irgendwie Buddhismus oder irgend sowas?
Mit Sicherheit.
Ja, aber wir bleiben beim Christentum, weil... Oh, jetzt wird... Nee, das war wahrscheinlich schon wieder gefährlich.
Wieso?
Diese Aussage. Naja, dass das Christentum ist oder wieder irgendwie, weiß nicht. Also, die Mauersegler kommt nämlich auch in der Bibel vor. Jetzt weiß ich vielleicht ja nicht wegen Alten und Neuen Testament. Ach, jetzt wird es wieder kritisch. Da gibt es nämlich im 8. Kapitel des Propheten Jeremias.
Altes Testament.
Ja, und okay, ach, ja. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turtel, Taube und Kranich und Segler merken ihre Zeit, wann sie wiederkommen sollen. Wird nämlich davon gesprochen.
Mhm.
Und in dem Original steht da das Wort Sus. Und Sus ist im Hebräischen und Arabischen gleichfalls und bedeutet halt hier Segler.
Mhm.
Da gibt es halt auch so ein bisschen fehlerhafte Übersetzungen in Richtung Schwalbe, glaube ich. Also das wird halt immer so ein bisschen in der Vergangenheit sehr ähnlich gesehen.
Ja, das weißt du ja nie bei diesen Übersetzungen, was es jetzt wirklich heißt.
Ja, genau. Gut, dann haben wir noch was zum Thema Medizin. Das hatten wir bisher, doch, du hattest auch schon mal irgendwas, war zum Thema Medizin. Weil man da irgendwie so ein Herz essen sollte, wa? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Vogel das war. Im großen Universallexikon von Zedler wird nämlich das Fleisch gegen schwere Not mit TH verordnet.
Mhm.
Oder zur Stärkung der Sehkraft. Warum zur Stärkung der Sehkraft? So. Früher hat man halt gedacht, wenn der Vogel gut gucken kann und man den dann futtert, kann man selber halt.
Ja, das so. Ist ja eigentlich total unchristlich, ne? Das ist ja eigentlich eher so Naturvölkerglaube.
Dass sich dann die Eigenschaften eines.
Ja, das ist, glaube ich, zum Beispiel die Anlehnung. Also, jetzt wage ich mich mal weit aus dem Fenster mit so gefährlichem Halbwissen, weil ich das mal irgendwo gelesen habe, dass diese Papua-Neuguinea-Indianer. Die essen ja ihre Feinde auf, also die essen ja das Hirn ihrer Feinde auf, damit eben deren Kampfkraft und Schwille und Stärke und sowas auf sie übergeht. Deswegen hatten die ja da mit dem BSE-Skandal, hatten die ja so ein Problem mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Kannibalismus ist da ja auch nicht so suppi für. Und Naturvölker glauben das so allgemein, dass wenn du sowas frisst, isst, dann geht es auf dich über. Eigentlich sehr unchristlich.
Ja. Naja, okay, es wird in diesem Universallexikon auch noch davon gesprochen, dass es gegen Lendenweh ist und dass es eine diuretische Wirkung haben soll, wenn man den Mauersegler ist. Und auch hier habe ich noch ein kleines Zitat aus diesem wohl tollen medizinischen Lexikon.
Mhm.
Denn er hat ein dermaßen scharfes Gesicht, dass er sie auf 1000 Schritte erblicken kann.
Natürlich. Das reimt sich ja nicht mal. Ich bin immer sehr enttäuscht, wenn es sich nicht reimt.
Ja, genau. Ja, ich glaube mir, aufgrund der Zeit und noch der sehr, sehr vielen Informationen, die ich jetzt noch hätte, glaube ich aber...
Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, als ob du ein bisschen in den Mauersegler verliebt bist.
Also ich war ja, wo ich mir das ausgesucht habe, dass ich dachte, oh, Mauersegler ist ein spannendes Thema. Stimmt. Also das hat mich so ein bisschen interessiert, weil ich davon selber sehr wenig wusste. Und nachdem ich mich jetzt hier so ein bisschen eingelesen habe und eingegroovt habe, also da bin ich ja gestern Abend noch an Dingen hängen geblieben, wie mit diesem medizinischen Zeug und so. Also das ist ja doch
spannend, schon, gell? Sag ich ja.
Ja. Also der Mauersegler ist schon wirklich ganz doll spannend.
Mich freut es ja, dass du da seine Begeisterung aufbauen kannst für die kleinen Fokis.
Ja, also ich muss aber ehrlicherweise zugeben, ich habe noch nie irgendwie einen bei mir irgendwo so fliegen sehen. Also ich habe das noch nie so gesichtet.
Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das manchmal wahnsinnig schwer finde zu unterscheiden, ob das jetzt eine Schwalbe oder ein Mauersegler ist, weil die einfach so sackenschnell an dir vorbeifliegen.
Ja, das gibt auch, das habe ich nämlich jetzt weggelassen in meinem Vortrag. Es gibt auch so ein bisschen, wie man das unterscheiden kann, aber das ist... Ach,
das könnten wir in die Shownotes verlinken, dann können sich interessierte Zuschauer da ein bisschen selber fortbilden.
Zuhörer.
Ja, genau. Sagt der Mann, der gestikuliert. Ja. Frech.
Ich habe es aber mit einem Audiokommentar beschrieben.
Ja, sehr hübsch.
Na gut, Miriam. Ja, ich lasse es erstmal gut sein. Ich bin begeistert, man merkt es sicherlich. Ganz viele Infos dazu. und würde jetzt dann an dich erstmal übergeben.
Ja, sehr schön. Wir bleiben ja südlich der Sahara heute.
Oh.
Und zwar habe ich mir einen Vogel ausgesucht, dessen lateinischer Name Sagittarius serpentarius ist. Jetzt normalerweise würde ich dich fragen, was das heißt, aber du wurdest ja nicht mit Latein gequält in der Schule, deswegen erspare ich dir das jetzt. Und zwar Sagittarius kennen bestimmt die Zuhörer, die an diesen Horoskope-Quatsch da glauben, vom Bogenschütze. Und Serpentarius hat was mit der Schlange zu tun oder mit dem Serpent-Händler. Und es handelt sich im Deutschen um den Sekretärvogel. Das ist der große Greifvogel, der auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara wohnt. Und jetzt sitzt man mit Sicherheit vor diesem Podcast oder man geht und denkt sich, hä, was redet sie denn vom Bogenschütze und Schlange, wenn der dann Sekretärvogel heißt? Das liegt ein bisschen daran, wie der aussieht und da kommen wir dann später noch dazu. Der Sekretärvogel ist eine eigene monospezifische Familie bei den Greifvögeln, weil der irgendwie auch mal bei den Trappenkranichen und Seriemas war. Aber es ist ein Greifvogel und deswegen sitzt er da ganz einsam und alleine. Und für die jetzt aufgepasst haben, Seriemas, das sind langbeinige Bodenbewohner, die mit den Terrorvögeln verwandt sind.
Oh.
Und die Terrorvögel, das waren ganz spannende Kollegen auf dem südamerikanischen Kontinent. Und Seriemas können fliegen, die Terrorvögel konnten damals übrigens nicht fliegen, ne? Und die Terrorvögel, die lebten vom Paläozän bis ins Pleistozän. Und Trappen sind auch große Schreitvögel. Und unter den Trappen befindet sich der schwerste flugfähige Vogel der Welt, nämlich die sogenannte Riesentrappe. Die kann zwischen 6 und 19 Kilo und 1,30 Meter Stehhöhe erreichen. Das nur so als Klugscheißerwissen am Rande. So, jetzt kommen wir zum Aussehen von unserem Sekretärvogel. Ich spoiler hier mal ein bisschen, der Christoph fand den erstmal hässlich, den Vogel. Das, liebe Zuhörer, liegt aber daran, dass der Christoph keine Ahnung hat. So, im Stehen erreicht der Sekretärvogel 1,20 Meter in der Höhe. Er hat eine Körperlänge von 125 bis 150 Zentimetern, eine Flügelspannweite von 1,90 bis 2,15 Meter und 2,3 bis 4,3 Kilo. Man stellt sich jetzt bitte vor, einen sehr langbeinigen Vogel mit einer grauen Bauchseite, die auf schwarze Hosen, dann ein grauer Bauch und dann ein schwarzes Obergefieder. Und darauf sitzt dann ein kleiner adlerähnlicher Kopf mit großen Augen, einem hakenförmigen blaugrauen Schnabel und einer gelb-orange gefärbten Wachshaut. Die Wachshaut ist dieser unbefiederte Bereich in der Nasengegend, den fast alle Greifvögel haben.
Ja, und das Gesicht fand ich halt so ein bisschen...
Ja, wie gesagt, der Christoph hat keine Ahnung. Der Sekretärvogel ist nämlich im Unterschied zu allen anderen Greifvögeln, mit Wimpern gesegnet.
Oh.
Das sind zwar keine richtigen Wimpern im Sinne von Wimpern, sondern das sind spezielle Federn, aber das sieht aus, als hätte der ganz lange Wimpern. Und das Nackengefieder ist verlängert und bildet eine, ich zitiere, charakteristische und schüttere Haube. Also man stellt sich das jetzt so vor, man hat da diesen hübschen Kopf, diesen farbenfrohen hübschen Kopf mit diesen langen Wimpern und dann tauchen dahinter so ein paar schwarze, spatelförmige Nackenfedern auf. Der hat einen relativ kurzen Hals, was dazu führt, dass er sich weit bücken muss, um auf den Boden zu kommen. Deswegen nenne ich ihn liebevoll den kleinen Yoga-Vogel.
Oh.
Und hat lange, die Beine sind an sich, die muss man sich jetzt so vorstellen, die sind lang und dunkelrosa und sind bis zum Intertarsalgelenk schwarz befedert. Das heißt, es sieht aus, als ob der so Knickerbockerhosen anhat in schwarz.
Jetzt ja, müsst ihr aber für unseren den geneigten Zuhörer nochmal erklären, was das
Intertarsalgelenk ist.
Genau, weil das ist...
Das ist...
Wo ist denn das? Die Hüfte?
Christoph. Tarsal. Tarsus ist das Sprunggelenk. Und das Intertarsalgelenk sind diese... Das ist am Fuß. Also ein Vogelfuß hat ja genau den gleichen oder einen ähnlichen Knochenaufbau wie der Menschenfuß, nur dass die Knochen unterschiedlich lang sind und dass die Vögel halt nicht gehen wie wir. Das siehst also du, wenn du das siehst, wie Vögel zum Beispiel beim Kranich, also der reine Fuß ist wie bei uns die Zehen oder eher die Hände, weißt du? Du musst dir da mal anatomische Zeichnungen angucken. Auch ein Hund zum Beispiel hat wie wir den gleichen Fuß- und Armaufbau, nur dass die halt andere Stellen belasten und damit andere Längenverhältnisse haben. Ein Elefantenfuß übrigens auch. So, das Spannende an diesen kurz bekrallten Füßen ist, im Vergleich, ein Adler hat 5-mal längere Krallen als ein Sekretärvogel. Der kann damit nicht greifen. Der tötet durch Tritte und Schläge.
Och.
Was ich finde, ist aber das wirklich Typische, wo dann wirklich jeder sagt, so sieht ein Sekretärvogel auf, das ist das Flugbild. Da stellt man sich diese großen, schwarzen, breiten Schwingen vor, mit diesem keilförmigen Schwanz mit Spitze und dann so ein ganz, ganz kurzer Hals und kleiner Kopf. Das sieht manchmal fast aus, wie wenn, also wenn ich ihn malen würde, würde er so ausschauen, weil ich halt nicht malen kann. Und es ist ein relativ schweigsamer Vogel, deswegen hat er jetzt nicht so einen typischen Ruf. Ich glaube aber, dass ich irgendwo einen Einspieler habe, der dann jetzt kommt, weil das so ein tiefes, kehliges Krächzen ist. Und wenn der im Nest ist, dann wird ab und zu auch gegackert.
Gegackert, wie so ein Huhn.
Das weiß ich nicht. Ich guck mal, ob ich einen Gacker-Einspieler auch finde. Kann ich aber nicht versprechen. Vorkommen tut er, wie gesagt, in der Afrotropis. Das wäre das Klugscheißerwort für Afrika südlich der Sahara. Und nicht auf Madagaskar. Und auch nicht am Horn von Afrika. Er möchte gerne offene und halboffene Savannengegenden. Er nutzt wahnsinnig gerne Schirmakazien als Schlafplatz. Wenn der Bewuchs höher als 1 Meter ist, sehr, sehr unbeliebt. Und er kommt vor auf bis auf Höhen bis zu 3000 Meter.
Das heißt, der guckt immer drüber. Der will immer drüber gucken.
Der will immer drüber gucken, ja. Der guckt sowieso sehr viel, der Vogel. Sehr schöner Vogel.
Mit dem Äuglein.
Zahlenmäßig ernährt er sich hauptsächlich von Käfern und Heuschrecken. Gewichtsmäßig ernährt er sich hauptsächlich von Mäusen, Igeln, Mangusten, Erdmännchen, Hörnchen. Er sagt aber auch nicht nein zu Schlangen, Echsen, Chamäleon, Kleinvögeln, Eiern, Jungvögeln, Hühnern, Amphibien. You name it. Er mag nicht unbedingt gerne größere Kadaver. Und es ist ein Bodenjäger. Und er macht am Tag 20 bis 30 Kilometer. Und zwar schreitet der mit so einer Geschwindigkeit von 3 km/h oder umgerechnet in 100 bis 120 Schritten pro Minute, schreitet der also über diesen Savannenboden und frisst dann einfach alles. Er ist sogar bereit, seiner Nahrung hinterher zu sprinten. Da breitet er dann auch so ein bisschen die Flügel aus, um die Balance zu halten.
Da werden dann aus 3,5 oder wie?
So ungefähr. er kann auch tatsächlich Schlangen jagen. also auch giftige Schlangen. Der schafft Puffottern und Kobras. Die tötet er mit Fußtritten gegen den Kopf. Und man hat bei Sekretärvögeln in der Gefangenschaft hat man Experimente gemacht. Und hat festgestellt, dass der Beutekontakt nur 15 Millisekunden sind. Das ist ein Zehntel eines Lidschlages. Und in diesen 15 Millisekunden duscht dieser Vogel mit einer Wucht von 195 Newton auf seine Beute.
Okay, na das ist ja kein Wunder, dass sie dann umkippen, ne?
Richtig. Und an dieser Stelle, weißt du denn, was Newton ist, Christoph?
Ja. Warte mal, okay. Ich bin nicht prepared. Ich hatte Physik-Leistungskurs. Oh Gott, jetzt.
Eieiei. Da, also ich hoffe, dein Physik-Leistungskurslehrer hört uns zu und haut dir jetzt gleich nochmal mit dem Rohrstock auf die Finger. Newton ist die Kraft, die nötig ist, um einen ruhenden Körper der Masse von einem Kilo innerhalb von einer Sekunde gleichmäßig auf einen Meter pro Sekunde zu beschleunigen.
Was ist der Impuls dann? Das geht doch in die Richtung. Das ist doch dann auch noch sowas in der Richtung. Oh Gott. Können wir das rausschneiden?
So, zurück zum Sekretärvogel, bitteschön. Größere Beute wird zerrissen, gegebenenfalls auch unter Büschen versteckt und es wird im prinzipiell aber im Ganzen gewürgt. Und das fand ich jetzt dann sehr hübsch, das habe ich an mehreren Stellen gelesen. Der hat natürlich ein Gewölle, natürlich, wie alle. Durchmesser ungefähr 40 bis 45 Millimeter und Länge kann es zwischen 30 und 100 Millimeter haben. Und was ich ganz hübsch fand, er wirkt überall. Besonders gerne aber in der Nähe von seinen Schlafplätzen.
Mhm.
Genau. Zum Verhalten. Einer meiner Lieblingsausdrücke beim Thema Vogelwelt ist der Ausdruck monogamer Einzelgänger. Das ist, was der Sekretärvogel ist.
Okay.
Und seine Brutzeit entspricht in der Regel der Regenzeit. Einfach weil da Beute da ist und das Nahrungsangebot groß ist, da kriegst du halt die rum. Die, also über ins Erwachsen, also in das Selbstständigkeitsalter, die Jugenden. Und die können in feuchten Jahren können die auch mehrere Bruten haben. Jetzt kommt der sympathische Teil am Sekretärvogel. Es gibt auch Sekretärvogelpaare, die sich da überhaupt nicht an diese Traditionen halten und einfach irgendwann brüten. Und das heißt, prinzipiell kannst du immer, egal in welchem Teil des Jahres du dich befindest, auf brütende Sekretärvögel stoßen.
Die schwimmen gegen den Strom.
Ja, die scheißen halt einfach auf die Tradition und denken sich, mir doch wurscht. Die haben eine Reviergröße von 25 bis 45 km/h. Quadratkilometer. Und einen Nestabstand von 4,5 bis 15 Kilometern. Und passend zu deinen Mauerseglern hat auch der Sekretärvogel an sich eine Flugbalz. Und zwar wird zu diesem Behufe über dem Nest gekreist und es wird ein wenig gerufen. Dann gibt es bis zu 15 Minuten Pendelflüge, wo man in der Luft abbremst, sich fallen lässt und wieder aufsteigt. Ich kann jetzt ehrlich zugeben, dass meine Vorstellung von Romantik offensichtlich nicht mit der Vorstellung eines Sekretärvogels zum Thema Romantik übereinstimmt, aber no kinky shaming an dieser Stelle. Wenn es dem Sekretärvogel gefällt, soll er doch bitte machen. Der hat so Plattformnester, also letztlich wie so ein Storch. In der Höhe, also von der Höhe her baut er auf 3 bis 7,5 Meter. Breit werden die Dinger 1,5 bis 2,5 Meter und sie können hoch werden 20 bis 50 Zentimeter.
Wow.
Man muss aber zugeben, und das soll jetzt wirklich hier nicht irgendwie Shaming oder Blaming sein, der baut teilweise auch sehr wuchtige Konstruktionen, die dann auch einfach zusammenbrechen. Also, der hat da der jetzt auch nicht, mit, der legt da nicht,
so genau.
Genau, der, ja, also ist jetzt nicht sein, der zieht sein Ego und seine Befriedigung nicht aus dem Nestbau. im Schnitt sind es 1 bis 3 Eier die 78 mal 65 Millimeter groß sind. Und Achtung, Christoph, jetzt extra für dich in der Rubrik Farbenlehre mit Christoph.
Ach.
Altweiß oder blassgrün-grau?
Altweiß.
Und hat dann schüttere, dunkle Flecken oder Sprenkel.
Mhm. Altweiß ist so leicht gelblich vermutlich, oder? Altweiß.
Ja, so ein bisschen schmutzig. Nicht unbedingt gelblich, aber eher so ein bisschen schmutzig weiß, nicht rein weiß. Dann wird 42 bis 46 Tage gebrütet und dann hat man 64 bis 106 Tage Nestlinge. Im Gegensatz zum Mauersegler ist er, wenn es möglich ist, ein Standvogel, der aber Nomadenverhalten zeigt, wenn es das Nahrungsangebot erfordert. Im Gegensatz zu dem Mauersegler sieht es bei dem Sekretärvogel auch nicht so gut aus, wenn es um Zahlen geht. Also es gibt wohl noch so 10.000 bis 50.000 Paare. Hat damit den Status gefährdet. Und er reagiert wahnsinnig stark auf Störungen. Also Landnutzung und Besiedelungen verträgt der Vogel gar nicht. Das große Problem ist, dass wir viel zu wenig Sekretärvogel-Monitoring haben und deswegen nicht wirklich wissen, also es gibt jetzt keine Maßnahmen. Es gibt nicht mal Was-wäre-wenn-Maßnahmen. Also es gibt ja Vögel zum Beispiel im südamerikanischen Urwald, im Amazonasgebiet. Da ist es ganz einfach, hört auf, den Amazonas-Regenwald abzuholzen und die Vögel werden überleben. Das ist vielleicht nicht umsetzbar, aber es ist eine theoretische Maßnahme da. Und beim Sekretärvogel sind wir da noch nicht so weit. Es gibt an dieser Stelle, da werde ich das verlinken, eine Vereinigung, die nennt sich Hawk Conservancy Trust, hat den tollen Slogan Where the sky is the limit. Und da kann man Greifvögel adoptieren, unter anderem auch Sekretärvögel. Das werde ich an dieser Stelle hier verlinken, falls jemand Lust hat, diesem Tierchen was Gutes zu tun. Genau, jetzt kommen wir zum schönen Kapitel, der Sekretär und der Mensch. Warum heißt der Sekretärvogel denn Sekretärvogel?
Ich habe es mich gar nicht getraut zu fragen.
Ja, das sind die Buren gewesen.
Die Buren, okay.
Sekretaris ist nämlich niederländisch für Geheimrat. Und dadurch, dass er diese Kombination im Aussehen aus diesem schwarz-dunkelgrauen Gehrock hat und diesen Kopffedern, die aussehen, als ob man sich Federkiele hinter die Ohren gesteckt hat, haben die Buren damals diesen Vogel Sekretärvogel genannt. Jetzt fragt man sich völlig zu Recht, was hat denn jetzt der Niederländer mit einem südafrikanischen Vogel zu tun? Aber man muss halt leider sagen, dass das 1647 mit dem Schiffbruch der News Harlem anfing und 1688 mit Hugenotten befüllten Vorschotten weiterging, als die Niederländer da unten in Afrika waren und wie der weiße Mann zur damaligen Zeit meinte, er kann sich das einfach nehmen. Und hier haben wir wieder so einen Klugscheiß-Moment. Buren heißt eigentlich Bauer. Mhm. Und da heißen diese ganzen europäischen stämmigen Besatzer Südafrikas und Namibia, die Afrikaans sprechen. Bevor wir jetzt aber über die Kolonialzeit reden und über die Schandtaten des weißen Mannes, gehen wir doch weiter zu den Fun Facts zum Thema Sekretärvogel und Mensch. Man hat nämlich in Ägypten, in Abu Zeidan, einen Elfenbeinmessergriff aus der Naquada-3-Kultur, circa 3200 vor Christus, gefunden, in die ein Sekretärvogel eingraviert war. Damals hieß der allerdings nicht Sekretärvogel, weil damals gab es auch noch keine Niederländer. Er ist im Wappen von Südafrika. Er ist auch im Emblem des Sudans. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mich in Gottes Namen schon vorher entschuldige, falls ich etwas falsch ausspreche, weil ich hier überhaupt keine Ahnung habe, auch nur theoretisch, wie man es richtig ausspricht. Die Maasai nennen ihn den Ol-en-Bainabo. was übersetzt heißt den One Arrow Bird. Also die spielen auf diese Kopffedern an, dass sie auch schon wie Federkiele. Und bei den Maasai ist er Teil der traditionellen Medizin. Und zwar, wenn man die Federn verbrennt, dann soll die Asche dieser verbrannten Federn gegen Epilepsie helfen. Eier des Sekretärvogels helfen gegen Kopfweh und das Fett ist gut für den Wachstum. Das Wachstum. Das Volk der Xhosa, Xhosa, wie gesagt, wenn ich es falsch ausspreche, es tut mir leid, darf man mir gerne sagen, wie man es richtig ausspricht. Ich lese das jetzt vor. Inksanxosi.
Gesundheit.
Genau. Und die Zulu nennen ihn Intungunono. Und jetzt kommen wir wieder zur europäischen Thematik, Sekretärvogel und Mensch, da weiß ich zumindest, wie man es ausspricht. Im 13. Jahrhundert hat Friedrich II. Ein wunderhübsches Buch geschrieben, De Arte Venandi cum Avibus, über die Kunst, mit Vögeln zu jagen. Das ist ein sehr frühes Standardwerk über die Beizjagd und Vogelkunde. Und der hatte sein Wissen aus ägyptischen Quellen und hat den Vogel Bistarda deserti beschrieben. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob er da einen Sekretärvogel beschrieben hat, aber eine Trappe meinte, oder eine Trappe beschrieben hat und einen Sekretärvogel meinte. Auf jeden Fall gab es da eine Verwechslung. Und im 16. Jahrhundert hat, um genau zu sein, 1558 André Thévet, ein Reisender und Priester, über diesen Vogel geschrieben. Und in dem Film Bed Knobs and Broomsticks von 1971 mit der wunderbaren Angela Lansbury war der Assistent von König Leonidas ein Sekretärvogel.
Angela Lansbury?
Ja. Die so kennst du aus Mord ist ihr Hobby.
Ah, siehste.
Ja, die hat aber auch diesen Film da gemacht. Zum Abschluss. Prinzipiell hat der Sekretärvogel eigentlich keine natürlichen Feinde. Krähen, Raben, Eulen, Milane und Doppelhornvögel gehen manchmal auf die Eier und auf die Jungen. Aber man kann doch mit Fug und Recht sagen, das größte Problem des Sekretärvogels ist der Mensch. Auch so ein wiederholendes Thema. Der wird in der Regel 10 bis 15 Jahre alt. Und trägt auch noch den Spitznamen das Pferd des Teufels.
Okay.
Und damit bin ich mit dem Sekretärvogel durch, denn in der Bibel kommt er nicht vor.
Der Pferd ist das.
Mhm. Weil die Bibel wie immer südlich der Sahara nicht war.
Spannend, spannend.
Ja, ein sehr toller Vogel. Und im Gegensatz zum Christoph ist es eigentlich auch im Gegensatz zu Christophs Aussage ist das eigentlich auch ein sehr hübscher Vogel.
Ich wollte schon mich beschweren. Das wäre jetzt fast in die falsche Richtung gegangen.
Ja, das war aber so gar nicht gemeint, sondern ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass deine erste Aussage war. Ih, was ist das denn? Egal, lass uns zu etwas Schönerem kommen.
Ja.
Welchen Vogel hast du dir denn für das nächste Mal ausgesucht?
Ganz kurze Antwort, der Pfau.
Ja, Träumchen.
Ich habe zwar noch keinen Plan, aber das macht nichts.
Ich bin tatsächlich noch ein bisschen unentschlossen.
Verteilst du es über die nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen?
Wie meinst du?
Na, wenn du jetzt mehrere zur Auswahl hast.
Ja, aber ich bin auf der einen Seite habe ich mir Gänse überlegt, auf der anderen Seite habe ich mir Tölpel überlegt.
Tölpel?
Ja. Und ich glaube, die Zuhörer müssen sich überraschen lassen, mit was ich anfange.
Gänse. Hat man noch nicht.
Nee, hatten wir noch nicht. Gänse hatten wir noch nicht. Wir hatten den Schwan mal, aber wir hatten, und du hattest eine Ente, aber Gänse hatten wir jetzt noch nicht. Und wie gesagt,
ist das ein Weihnachtsthema?
Christoph. Wenn, es ist doch die St. Martins-Gans.
Das ist ein bisschen eher, ja, stimmt. Das ist schon im Oktober.
Aber ich werde da mal anfangen, mich ein bisschen vorzubereiten und dann gucke ich schon, ob wir beim Tölpel bleiben oder zu den Gänsen oder wie wir es austauschen.
Tölpel. Tölpel ist doch auch so ein Schimpfwort, oder?
Ja, das kann man auch halbwegs erklären.
So für ungeschickt und irgend sowas.
Ja, kann man alles erklären, aber es wird nicht gespoilert.
Okay, dann war's schön mit dir.
Das klang jetzt wie geh mit Gott, aber geh. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit dem V und dem Überraschungsvogel.
Und nicht vergessen, Instagram, genau. Spaß mit Vögel, Unterstriche nicht vergessen und E-Mail-Adresse,
Spaß mit Vögel @pm.me wird auch nochmal in den Shownotes verlinkt, macht Werbung für den Podcast und schlagt uns gerne auch Vögel vor, die euch interessieren. Das ist, wir nehmen da gerne Vorschläge an.
Okay, und damit wünschen wir euch einen schönen Sonntag.
Genau, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.